Also wir hören jetzt von der Frau Dr. Elisabeth Kretschmer-Schott, was sie uns zur Radiotherapie, zum PSMA und allem dazwischen bringen wird.
Liebe Martha, danke für die Einleitung. Zirkus der Theranostik war die Vorgabe vom Radiot zum Lutetium-PSMA. Das ist sehr breit und das wird sich in diesen 15 Minuten nicht ausgehen, die gesamte Therapie. Und deshalb habe ich mich auf drei wichtige fokussiert, die wir in den letzten Jahren zunehmend gesehen haben. Das ist natürlich die heißgeliebte Radiot-Therapie, die Lutetium-177-Peptidrezeptor-Radiotherapie und die mehr oder weniger, aber auch nicht mehr ganz neue Lutetium-177-PSMA-Radioligantentherapie. Also habe ich drei Fälle mitgebracht, ein metastasiertes Schilddrüsenkarzinom, ein hepatalmetastasiertes Pankreasnet und ein Fall eines kastrationsrefraktären Prostatakarzinoms. Zum Radiojod, ja, es ist die älteste Therapie meines Wissens der Nuklearmedizin. Ja, wie ist das Prinzip? Es ist einfach, wir bringen beta-radioaktive Strahlung über den Natrium-Iodid-Symporter in Wahrheit in differenziertes Schilddrüsengewebe. Es ist eine hochspezifische Therapie, sie funktioniert ausgezeichnet in der Behandlung von Schilddrüsenüberfunktionen und in der Behandlung von mehr oder weniger gut differenzierten Schilddrüsenkarzinomen nach Thyroidektomie. Hier ist gleich der erste Fall, ist jetzt ein Fall eines 1973 geborenen Patienten, der im Alter von 32 Jahren aufgrund eines suspekten Schilddrüsenknotens thyroidektomiert wurde. Histologisch zeigte sich ein differenziertes enkapsuläres follikuläres Schilddrüsenkarzinom mit fokalem Kapseldurchbruch und suspekter Angioinvasion. Sechs Wochen nach der Operation ist der Patient mit einer ablativen Radiojodtherapie therapiert worden, mit einer üblichen Dosierung von 2960 Megabecquerel und im Posttherapiescan, hier im Bild in anteriorer und posteriorer Position, sieht man eben eine kräftige fokale Mehranreicherung in der Schilddrüsenloge, die gut passt zu dem relativ hohen postoperativen Thyroglobulinspiegel von 13 Nanogramm pro Milliliter. Wie ist es weitergegangen mit dem Patienten? 8 Monate nach der Radiotherapie ist er in der Therapieambulanz, dann hat er sich präsentiert mit einem basalen Thyroglobulin von 0,4. Das heißt, er hatte also ein unklares Therapieansprechen. Die Thyroglobulin-Antikörper bei ihm waren stets im Normalbereich, muss man dazu sagen. Und er hat dann eine zweite Radiotherapie bekommen. Und hier zeigten sich bei stimulierten Thyroglobulinwert von 2,4 eigentlich mäßig positive Jodanreicherungen in der Schilddrüsenloge, die auch per SPECT-CT bestätigt wurden. Es ist dann, nachdem er einen ausgezeichneten Therapieansprechen hatte und mit dem Thyroglobulin unter die Nachweisgrenze gefallen war, eine Radiodiagnostik durchgeführt worden, 2 Jahre später, und hier hat sich ein unauffälliger Befund gezeigt. Weitere 2 Jahre später in der Nachsorge ist der Patient aber dann mit dem Thyroglobulin wieder angestiegen und man ist dann, weil der Patient auch sehr nervös war, relativ rasch zu einer dritten Radiotherapie vorgegangen und der Patient hatte allerdings stimuliert, interessanterweise damals nur ein Thyroglobulin von 6,3 und die Radiotherapie war mäßig erfolgreich. Im Posttherapiescan hat er keinerlei pathologische Speicherung. Es ist dann auch zusätzlich ein PET-CT durchgeführt worden, das bei diesem stimulierten Thyroglobulinwert von 6,5 einen unauffälligen Befund gezeigt hat. Im Februar 2015 dann, in der weiteren Nachsorge, stieg er dann neuerlich mit dem Thyroglobulin an. Und es wurde gemeinsam mit dem Patienten beschlossen, eine vierte Radiotherapie durchzuführen. Es hat sich dann im Posttherapiescan wieder 3 Tage nach dieser oder 4 Tage nach der höher dosierten Radiotherapie dann eine mäßige fokale Anreicherung in der Schilddrüsenloge wiederum gezeigt. Und hier, was man dann im weiteren Verlauf sich aber erst herauskristallisiert, wenn man dann den Patienten kennt, eine vielleicht schwache Anreicherung des Radiojods rechts pulmonal. Diese Radiotherapie hat den Tumormarker halbiert. Ja, wie ist es dann weitergegangen? im Februar 2019 ist der Patient, nachdem er stetig mit dem Tumormarker angestiegen ist, dann auf 54,8 Thyroglobulin gekommen. Und man hat den Patienten den Tumorboard vorgestellt und beschlossen, Mangel an Alternativen, und der Patient war weiterhin sehr therapiewillig, man gibt ihm jetzt eine fünfte Radiotherapie. Und so hat er seine fünfte Radiotherapie bekommen. Das Thyroglobulin damals 54,8 und interessanterweise auch wieder der Anstieg auf 63,2 stimuliert, nicht wahnsinnig hoch. Aber diesmal hat er zumindest eine schöne fokale Anreicherung im Posttherapie-Scan einer pulmonalen Metastase rechts pulmonal entsprechend. Jetzt war der Patient ausreichend frustriert, 5 Radiotherapien, immer noch eine Anreicherung, jedes Mal wird es ein bisschen mehr. Er ist aus der Nachsorge verschwunden und ist also nirgendwo wieder mehr in Kontrolle gegangen. 2023 dann habe ich ihn in der Therapieambulanz wieder gesehen und er kam mit einem Thyroglobulin-Werten um die 2000 Nanogramm pro Milliliter. Zu diesem Zeitpunkt, weil wir uns ein bisschen weiterentwickelt haben, haben wir bereits das Jod-124 PET-CT angeboten. Und man sieht eben in diesem PET-CT, dass der Patient bei einem Tumormarker von rund 2000 multiple gut jodanreichernde pulmonale Metastasen zeigt und eine osseare Metastase im rechten Oberschenkel. Es ist zusätzlich auch noch eine F18-FDG PET-CT durchgeführt worden und die hat eigentlich insgesamt geringes FDG-erwidertes Tumorvolumen gezeigt. So, damit hat er sich für die 6. Radiotherapie qualifiziert und er hat jetzt letztes Jahr bei einem stimulierten Tumormarker von über 5000 die 6. Radiotherapie erhalten und entsprechend der Jodanreicherungen aus der Jod-124 PET-CT zeigt man sehr gut joderwide pulmonale Metastasen und auch die Metastase im Oberschenkelknochen hat gut angereichert. Und er ist 12 Monate nach dieser 6. Radiotherapie mit dem Thyroglobulin auf 650 ungefähr abgefallen. Fazit ist, der Patient hatte über Jahre offensichtlich eine erhaltene Jodpositivität und retrospektiv könnte man darüber diskutieren und ich freue mich dann auf die Diskussion, ob diese dritte und vierte Radiotherapie tatsächlich zu diesem Zeitpunkt notwendig war und ob der Patient sich nicht einen Gefallen getan hat, dass er mal 4 Jahre von der Bildfläche verschwunden ist. Aber wie gesagt, ich habe wirklich Fälle aus der Praxis mitgebracht und der ist wirklich so verlaufen. Dann komme ich eben zum zweiten Therapeutikum, das ich mitgebracht habe. Das ist die Lutetium-177-Dotatate-Therapie. Ich habe hier ein metastasiertes Pankreas nett mitgebracht. Nur kurz, also diese Therapie ist nicht sehr alt, seit 2018 in der Zulassung und ausschlaggebend für die Zulassung vom Lutetium-177-Dotatate war eben der berühmte NETTER-1-Trial, der eben metastasierte MidGard-NET-G1-G2-Patientinnen inkludiert hat. Es war eine Vergleichsstudie Hochdosis-Octreotid gegen Hochdosis-Octreotid plus Lutetium, 177 Dotatate, und der war hochpositiv, sowohl also für das Overall Survival, wo 48 Monate versus 36,3 herausgekommen sind und das mediane progressionsfreie Überleben im Lutetium-Arm 30 Monate betragen hat versus 8,5 im Hochdosis-Octreotid-Arm. Deswegen, also wann wenden wir jetzt das Lutetium-Dotatate an? In der Zweitlinie bei MidGard-NET-G1-G2 gemäß der NETTER-Studie und in der Zweitlinie bei Pankreas-NET-G2 mit einem Ki-67-Index über 10% gemäß dann der nachfolgenden NETTER-2-Studie. Und da bringe ich jetzt die Patientin ein. Sie ist 2009 mit einem NET-G2, mit einem Pankreas-NET-G2 diagnostiziert worden. Der Ki-67-Index war in dem pathologischen Befund zwischen 7% und 15%. Sie ist pankreasresiziert worden und hat etwa 3 Jahre nach der Operation Lebermetastasen entwickelt. Wann genau die Therapie mit dem Somatostatin-Analogon begonnen hat, war für mich nicht mehr eruierbar. Sie ist anfänglich in Innsbruck behandelt worden, weil sie dort gelebt hat. Dort hat sie initial dann 2013 bei progredienter Lebermetastasierung zunächst 4 Zyklen BRT erhalten und dann bei Progress, bei weiterem Progress 2016 3 weitere Zyklen, auch diese drei weiteren Zyklen hat sie sehr gut respondiert. Und im Februar 2018 habe ich sie dann kennengelernt, sie ist nach Wien gezogen und da hatte sie in der Restaging PET-CT bei uns einen neu aufgetretenen suspekten Lymphknoten links supraclaviculär, der eine mäßig gute SSDR-Expression gezeigt hat. Und aufgrund der Anamnese eines invasiven duktalen Mammakarzinoms hat man sich dann relativ zügig zur Entfernung dieses Lymphknotens entschieden. Und im histologischen Befund stand dann, dass es sich um eine Metastase des neuroendokrinen Tumors, und zwar eine NET-G3-Metastase mit einem Ki-67-Index von 30% gehandelt hat. Und es wurde dann in weiterer Folge, nachdem sie dann ein weiteres PET-CT hatte, weil anfänglich nicht klar war, ob sie über diese Lymphknoten hinaus einen Progress hatte, wurde dann die PET-CT-Untersuchung wiederholt und dort hat sich dann eindeutig gezeigt, dass sie sowohl lymphogen als auch hepatal einen Progress hatte und es wurde die Re-PRD beschlossen. Sie hat dann bei uns den Zyklus 8 und 9 bekommen, worauf sie gut angesprochen hat. Zeige auch gleich noch das Bild. Ja, das war die Restaging PET-CT bei uns dann 2018 und wir sehen also gut Somatostatin-Rezeptor exprimierende Lymphknotenmetastasen. Sie hat dann eben diese zwei Zyklen PRD bekommen und im Februar 2019 sehen wir ein zufriedenstellendes Ansprechen auf die Therapie. Und da muss ich jetzt zurückgehen. Es ist 2021 in der PET-CT eben ist dann aufgefallen, und man braucht immer auch die Radiologen und nicht nur das Bild, wo man leuchtende Punkte sieht. Sie hatte einige Lebermetastasen, die Somatostatin-Rezeptor negativ waren, worauf man sich entschlossen hat, im Juli 2021 diese drei Metastasen chirurgisch zu entfernen. Man hat auch eine paraortale Lymphadenektomie gemacht. Es ist dann trotzdem so weitergegangen, dass nach diesen zwei Zyklen Re-PRD die Patientin dann wieder progrediert ist, zwei Jahre später, was eigentlich typisch ist. Und sie hat nochmalig bei mittlerweile neu aufgetretenen HI-leeren Lymphknotenmetastasen und auch vereinzelten Lebermetastasen sowie abdominellen progredienten Lymphknotenmetastasen weitere zwei Zyklen PRD erhalten. Da hat sie wieder eine Zeit lang ein gutes Ansprechen gehabt und jetzt ist sie tatsächlich schon beim 14. Zyklus Lutetium-177 Dotatate-Therapie. Da ist jetzt sicher die Grenze der möglichen Dosis erreicht, aber man muss jetzt eigentlich zusammenfassend sagen, sie lebt 15 Jahre immer noch mit einer recht gut kontrollierbaren Erkrankung. Man sieht eine leichtgradige Suppression der Erythropoietese mittlerweile. Die Nierenwerte waren in Ordnung, Chromogranin war zuletzt bei 28 und sie ist weiterhin unter Somatoline 120 Milligramm alle vier Wochen. Der dritte Fall ist jetzt zur relativ neuen und überall gehypten Lutetium-177 PSMA-Radioligandentherapie. Und auch hier muss man kurz halt sich den Vision Trial in Erinnerung rufen, der verantwortlich war, zeichnete für die Zulassung des Medikaments. Und hier sind Patienten im kastrationsrefraktären Tumorstadium, die auf Taxantherapie progrediert waren, inkludiert worden. Und gegen den Vergleichsarm, also Lutetium-PSMA-617-Therapie, gegen Standard of Care. Und hier muss man betonen, dass der Standard of Care Chemotherapie exkludierte zu diesem Zeitpunkt, ebenso Xofigotherapie. Das heißt, der Standard of Care waren entweder Extended Beam Radiation Therapy oder Change in der Androgenrezeptor Pathway Inhibitor Therapie, Corticosteroide, aber wie gesagt keine zytotoxische Therapie. Und hier hat sich ganz klar, und das hat zur Zulassung geführt, ein medianes Overall Survival von 15,3 Monaten im Lutetium-PSMA-Arm gezeigt versus 11,3 Monate im Standard-of-Care-Arm. Jetzt habe ich eben einen klassischen Patienten mitgebracht, der in die Zulassungsstudie passt. Das war ein Patient, der 2016 diagnostiziert wurde mit einem Adenokarzinom der Prostata, Gleason Score 9. Er ist initial dann nach Diagnose Osera-Metastasen und von Lymphknotenmetastasen, wobei man hier betonen muss, dass in der Knochenstintigraphie, die gemacht wurde, die Lymphknotenmetastasen beim SPECT-CT diagnostiziert wurden, initial und dann bestätigt worden sind, mit Trenantone und Docetaxel behandelt worden und hat dann auch Androgenrezeptor-Pathway-Inhibitor-Therapie bekommen, soweit dokumentiert von 2019 bis 2023 angeblich. Dann auch wieder Docetaxel Rechallenge. Er hat dann durch die Chemotherapie oder schon deutlich Polyneuropathie gehabt, als ich ihn kennengelernt habe. Und er ist dann bei neuerlicher Progression zur Lutetium-PSMA-Radioligantentherapie vorgestellt worden und hat dann bei uns 6 Zyklen Lutetium-PSMA-IT erhalten. Das war sein initiales BET mit einem PSA-Wert von 75, ist er zu uns gekommen. Er hat hochpositive Metastasen gezeigt, sowohl Lymphogen als auch Ossea. Hier ist auch das Bild des Posttherapie-Scans, also diese Metastasen haben auch alle gut angereichert. Und das Restaging nach dem 6. Zyklus der Lutetium-PSMA bei einem PSA von 0,56 hat eigentlich nur mehr residuär, insbesondere diese Knochenmetastase im Beckenskelett gezeigt. Die Lymphknotenmetastasen waren kaum mehr sichtbar. Was sind meine Take-Home-Messages jetzt? Ich bin immer noch ein Fan des theranostischen Paars J124-123 mit J131 als Therapeutikum. Es ist, auch wenn jetzt der erste gezeigte Fall des Schilddrüsenkarzinoms vielleicht etwas holprig verlaufen ist, aber es ist eben aus der echten Welt, das effizienteste Diagnostikum. Wir können Dosen von über 300 Gray in den Tumor bringen. Es hat eine hervorragende Tumor-to-Background-Ratio. Und trotzdem, natürlich, wollen wir, dass immer neue Therapeutika entwickelt werden. Aber ich möchte insbesondere betonen, dass diese Precision-Medizin, da ist die Patientenselektion, ist der Schlüssel zum Erfolg. Also ohne entsprechende Somatostatin-Rezeptor-Expression und PSMA-Expression bringen wir die Therapie nicht in den Tumor. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass die Nuklearmedizinerinnen in den Tumorboards präsent sind und bei der Selektion des Patienten ein Wort mitzureden haben. Denn es kann nicht sein, dass einfach nur aufgrund eines PET-Befundes dann Therapien verabreicht werden. Und wir haben auch ganz klar gesehen im Therapy Trial aus Australien, dass höhere SUV-Mean-Werte prädiktiv sind. In der Subgruppenanalyse hat man gesehen, dass Patienten mit einem niedrigen SUV-Mean, also wo die Läsionen kleiner 6,9 gezeigt haben, eine PSMA-50-Response von etwa 30% erreicht wurde, wohingegen bei hohen SUV-Mean-Werten über oder gleich 10,8 die PSA-50-Response fast 90% betragen hat. Weiters glaube ich auch insbesondere, dass es wichtig ist, zu dem rezeptorgerichteten PET-CT unbedingt die FDG-PET-CT dazu zu absolvieren, denn wir müssen rechtzeitig Patienten mit hoher FDG-Tumorlast dann anderen Therapeutika zukommen lassen, beziehungsweise einfach auch wissen, dass diese Patienten, die ein hohes FDG-Tumorvolumen haben, prognostisch ungünstig verlaufen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion.
Herzlichen Dank für 3 praxisrelevante Beispiele, über die wir dann am Roundtable diskutieren wollen.